Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Zur Lebenszeit begrüßt Sie Michael Röhl. Jeden Tag im Fernsehen die Bilder von zerstörten Häusern, von Menschen, die auf der Flucht sind, ältere Familien mit ihren Kindern, die nur wenige Habseligkeiten mitnehmen können, immer auch in der Sorge vor einem Angriff der russischen Truppen. Die Bilder aus der Ukraine, auch in den sozialen Netzwerken, sie sind für die meisten von uns kaum zu ertragen. Viele verzichten sogar bewusst auf immer neue Nachrichten, auch um sich selber zu schützen. Doch wie sehr müssen diese Bilder des Krieges jene berühren, die zum Beispiel selber als Kind noch den Krieg kennengelernt haben, die Bombennächte, Flucht und Vertreibung am eigenen Leib erlebt haben? Die Rede ist von den Älteren unter uns. Wie gehen Sie mit den Bildern des Krieges um und wie schauen Sie auf die Ukrainerinnen und Ukrainer, die derzeit zu Tausenden zu uns kommen, auf der Flucht vor russischen Angriffen? Werden bei Ihnen alte Erinnerungen wieder wach, eventuell auch alte Traumata? Gibt es Orte, wo Sie Hilfe finden? Oder sind Sie alleine mit Ihren Erinnerungen und den aktuellen Bildern des Krieges? Werden Ängste wieder wach? Wie Ältere mit dem Ukraine-Krieg umgehen? Unser Thema heute in der Lebenszeit. Und falls Sie uns von Ihren Erfahrungen berichten, erzählen wollen, von dem möglicherweise nicht einfachen Umgang mit den aktuellen Kriegsbildern, dann rufen Sie uns kostenfrei an oder schreiben Sie uns. Die Telefonnummer 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Und die Mailanschrift lautet lebenszeit@deutschlandfunk.de. Schreiben Sie uns gerne Ihre Telefonnummer mit dazu, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Meine Gäste heute Morgen mit dabei ist die Professorin Dr. Isabella Häuser. Frau Häuser, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Direktorin der Klinik und Hochschulambulanz für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité in Berlin. Mit dabei auch Margit Hankewitz, sie ist Leiterin des Sozialwerkes Berlin und sie ist Vorstandsmitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen BAXO. Frau Hankewitz, guten Morgen.
Ein wunderschönen guten Morgen, Herr Röhl.
Und Dr. Iris Wachsmuth, Sozialwissenschaftlerin, Biografieforscherin, Vorsitzende des Vereins Neue Arbeitsgemeinschaft für Zeitgeschichte und Sozioanalyse in Berlin. Frau Wachsmuth, guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Hankewitz, Sie sind, ich darf das sagen, 72 Jahre alt, haben den Zweiten Weltkrieg auch im Gegensatz natürlich zu Ihren Eltern nicht direkt erlebt. Haben Sie noch Erinnerungen als Kind an die Folgen, an die Zerstörung des Krieges, oder sind Sie in einem Deutschland groß geworden, wo der wachsende Wohlstand im Vordergrund stand und der Krieg eigentlich keinen Platz mehr hatte?
Na, da ich Jahrgang 1949 bin, können wir uns vorstellen, in Berlin die Blockade gerade vorbei, als ich geboren wurde. Meine Mutter war Kriegerwitwe, meine ältere Schwester Kriegsweise. Da war für mich der Krieg absolut immer gegenwärtig. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Herr Röhl, ich bin also absolut dankbar. Dankbar, dass dieses Thema, wie gehen die älteren Menschen damit um, in einer Sendung aufgegriffen wird. Denn die Bilder sind furchtbar, es ist richtig, Krieg, Flüchtlinge. Aber was unsere ältere Bevölkerung, und damit meine ich nicht die Hochaltrigen, die den Krieg erlebt haben, sondern es geht auch meine Generation, wir sind die Nachkriegskinder. Wir haben mit den traumatischen Erlebnissen der Eltern fertig werden müssen und umgehen müssen. Und die haben uns verfolgt, auch in der Jugend. Wir waren von der Generation her ganz angepasst, weil wir nicht noch mehr für das Trauma der Eltern sorgen wollten. Und ich denke, es begleitet ein Leben lang, richtig. Aber was jetzt natürlich auch bei mir, jetzt kommen die ganzen Schilderungen nochmal hoch, die ich von meinen Eltern gehört habe.
Also das heißt, ganz wichtig, wir reden heute hier nicht nur über die, die als Kinder erlebt haben, diesen Krieg, Bombardierung und Flucht, sondern wir reden auch über die Kinder der Kriegskinder, die letztlich mit den Folgen des Zweiten Weltkrieges auch klarkommen und mussten und wo entsprechende Bilder auch heute dann noch immer präsent sind.
Genau, das ist eine viel weitere Bevölkerungsgruppe, als wir eigentlich glauben.
Wie gehen Sie mit den Bildern ganz persönlich um, Frau Hankewitz? Und wie sehr lösen diese Bilder auch alte Erinnerungen bei Ihnen aus?
Ich gehe damit um, indem ich versuche, anderen zu helfen, die noch schlimmere Erinnerungen daran haben. Die also wirklich vor mir stehen, mitten im Gespräch plötzlich in Tränen ausbrechen und sagen, ich erinnere mich an meine Schwester, die ich auf dem Flüchtlingstransport eingewickelt in der Decke gehalten habe. Und meine Eltern haben mir 4-Jährigen gesagt, du darfst sie nicht aus der Hand lassen, du musst aufpassen, du darfst sie nicht auf einer Puppe, musst sie wie eine, deine Lieblingspuppe behandeln. Diese Bilder, die kommen mir jeden Tag, begegnet es mir in unserem Haus, wo die älteren Menschen jetzt natürlich vermehrt hinkommen und sie halten es nicht mehr aus, nach der Corona-Zeit alleine zu sein. Und diese Bilder kommen natürlich zu mir und rufen auch bei mir Erlebnisse raus. Mhm. Aber ich kann damit natürlich noch ein bisschen anders umgehen als die Älteren selber.
Das heißt, Ihr Versuch des Umgangs ist, die Ohnmacht hinter sich zu lassen. Eine Ohnmacht, die ja viele momentan spüren, auch die junge Generation auch spürt. Aber dieses Anpacken, dieses etwas tun, dieses anderen helfen, hilft Ihnen auch mit den eigenen Erinnerungen umzugehen?
Das hilft mir am besten, mit den eigenen Erinnerungen umzugehen. Denn anderen zu helfen, hilft einem selber.
Sie haben es eben schon angedeutet. Sie helfen anderen. Und das, so wie ich es verstanden habe, und Sie können es gleich sicherlich noch viel, viel besser auch erklären, ist, Sie leiten ein Sozialwerk, das Sozialwerk Berlin, gegründet von Ihren Eltern in den 70er Jahren. Und dort gibt es unter anderem Begegnungsmöglichkeiten, Erzählcafés, Erzählgruppen. Wie sehr werden diese Räume auch bei Ihnen jetzt in Anspruch genommen nach 2 Jahren Corona, wo die Menschen sagen, ich muss mich auch mit diesen Bildern aus der Ukraine, ich muss mich austauschen, ich muss reden darüber?
Ja, gerade jetzt nach der Corona-Zeit, was jetzt wirklich noch eine zusätzliche Erschwernis ist. Wir hatten als Begegnungszentrum im weitesten Sinne, bei uns können Sie Aktivitäten aller Art machen, wir arbeiten ältere Menschen, die anderen älteren Menschen helfen. Das heißt, meine 90 ehrenamtlichen Mitarbeiter, wir arbeiten nur auf ehrenamtlicher Basis, von der Leitung bis zum Küchendienst, sind zwischen 65 und 90. Und wir haben die Corona-Zeit in der Form auch gemeistert, indem wir uns gleich von der Senatsverwaltung, die uns unterstützt, als Stadtteilzentrum oder Seniorenbüro, wie man es auch immer nennen möchte, für systemrelevant erklärt hat, sodass wir durchgängig geöffnet waren. Unsere Gruppen, egal ob Yoga, Malen, Computerkurse, alles fanden durchgängig statt als soziale Gemeinschaft, als Selbsthilfegruppe, die erforderlich ist, damit die Älteren sich treffen können. Und das hat sich natürlich bewährt und das hilft uns jetzt in der heutigen Zeit auch weiter, weil die Gruppen haben sich in der Corona-Zeit so eng zusammengeschlossen, dass sie sich jetzt auch täglich unterstützen. Und ich sage Ihnen, es gibt nicht eine Gruppe, nicht eine Kartenspielgruppe, wo das Thema Krieg und das, was Sie erlebt haben, nicht einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert hat. Und dann versuche ich natürlich, dass Sie jetzt überleiten, okay, das war alles jetzt furchtbar und jetzt genießen wir einfach, dass wir zusammen sind, dass wir jemanden zum Reden haben. Und das ist eigentlich das Entscheidende.
Erleben Sie bei den Menschen, die zu Ihnen kommen, bei den Älteren, viel Angst, viel Sorge auch davor, dass der Krieg auch nochmal zu uns, nach Deutschland, nach Europa kommen könnte?
Aber definitiv. Ich meine, Erfahrungswissen der Älteren, die haben ja alles schon erlebt. Die haben ja jetzt, vielleicht wenn die jungen Leute sagen, naja, mit NATO wird schon nicht eingreifen, das ist ja richtig. Aber die älteren Menschen haben ganz andere Ängste. Wir können doch mal sehen, dass die Atomkraftwerke, wenn die bombardiert werden, was dann passiert. Die Älteren haben Angst vor Atomkriegen. Aber die Älteren haben natürlich auch Angst vor den wirtschaftlichen Folgen. Wenn wir jetzt überlegen, dass bei uns auch viele, die in der DDR groß geworden sind oder im Ostteil Berlins groß geworden sind, die fragen mich natürlich, naja, was ist denn, wenn der Krieg mal vorbei ist? Mit den Reparationskosten, mit den ganzen Kosten, die auf uns zukommen. Russland wird kaum das bezahlen können. Wir sind doch alle wieder gefordert und müssen doch alle wieder für etwas zahlen, wie es uns ja damals auch gegeben sind. Das sind Ängste, die hochkommen. Da macht sich natürlich noch gar keiner Gedanken drüber. Ne?
Sie werden uns heute im Laufe der Sendung immer wieder auch von diesen Erfahrungen auch schildern. Ich möchte, Frau Häuser, gern Sie auch am Anfang fragen, bevor wir auch über die Älteren reden und deren Umgang mit dem Krieg, mit den Bildern aus der Ukraine. Was machen die Bilder mit Ihnen?
Die Bilder machen mich zum einen fassungslos und zum anderen bedrücken sie mich. Fassungslos, dass so etwas überhaupt möglich ist. Ich bin zwar nicht so viel jünger als Frau Hankewitz, aber ich bin in einer Generation groß geworden, wo schlicht und ergreifend man das sich nicht mehr hat vorstellen können, dass es einen Krieg nochmal in diesem Ausmaß in Europa gibt. Und Das macht mich, wie gesagt, fassungslos. Auch die Brutalität und die Tatsache, dass sich jemand, der scheinbar so mächtig ist und militärisch natürlich auch mächtig ist, sich eben nehmen kann, was er möchte. Diese Brutalität ist absolut erschreckend. Und dann ist es die Bilder, die ich sehe, also jetzt gerade auch wieder von dieser Geburtsklinik, die sind einfach nur extrem schwer zu ertragen.
Nun berichten ja viele, Frau Häuser, von diesem Gefühl der Ohnmacht. Mhm. Der Ohnmacht gegenüber einem Einzelnen und seinen Machtstrukturen um ihn herum, der darüber entscheiden kann, wie 41 Millionen Menschen leben sollen, ob sie vertrieben werden, ob ihr Zuhause zerstört wird, ob sie überhaupt diesen Krieg auch überleben. Spüren Sie diese Ohnmacht auch in sich selber?
Nein, ich muss sagen, nicht so sehr. Natürlich bin ich absolut ohnmächtig. Also ich kann Herrn Putin und was da in seinem Kopf vorgeht und was da passiert, kann ich nicht tatsächlich real beeinflussen. Aber ich kann durch mein Verhalten hier und die Gespräche und mein Tun hier in meiner kleinen geschützten Welt doch etwas tun, was anderen hilft, wie ja auch schon gesagt wurde. Das hilft einem eben auch selbst. Hilfe organisieren, das tun wir an der Charité. Und insofern, das erleichtert insgesamt den Umgang damit und dieses lähmende Gefühl der Ohnmacht, was dann auch so doch leichter auch dann in so eine Depression führen kann, ist nicht so vorherrschend.
Nun reden wir heute über diese Hilfe, die Sie auch anbieten. Eine Hilfe, die zunächst mal auch Menschen gilt, die psychisch und auch in psychotherapeutischer Weise auch Unterstützung auch brauchen. Mhm. Und wir reden über diesen Ukraine-Krieg. Spüren Sie, dass dieser Krieg Menschen dazu bringt, sich bei Ihnen zu melden, weil sie auch mit dem Erlebten, mit den Bildern nicht mehr klarkommen?
Ja, das ist immer so bei großen Krisen, dass die sogenannten vulnerablen oder verletzlichen Gruppen, nämlich solche Menschen, die schon vorher eine psychische Erkrankung hatten oder psychische Probleme hatten, dass die in Krisensituationen dann besonders empfindlich sind und besonders Unterstützung brauchen. Das haben wir in der Pandemiekrise erlebt, bei den Lockdowns, und das erleben wir jetzt auch wieder.
Wer kommt zu Ihnen? Kommen auch zum Beispiel Ukrainerinnen und Ukrainer schon zu Ihnen? Da sind auch Ältere dabei, die auch den Zweiten Weltkrieg erlebt haben und damit Bomben, Fluchterfahrungen. Kommen auch von der Seite bereits von den geflüchteten Menschen zu Ihnen?
Nein, das ist im Moment noch nicht so. Das erklärt sich aus der Tatsache, dass es bisher hauptsächlich Jüngere sind, die fliehen. Die Älteren, ganz wenig Ältere, kommen sozusagen an, jetzt hier in Deutschland. Die meisten Älteren, die werden dann in Polen oder Ungarn, also sozusagen in dem ersten Eintrittsland, schon versorgt. Und da steht im Moment noch, so wie wir das hören, im Vordergrund eben eine internistische Versorgung, also zum Beispiel mit Diabetesmittel oder mit Hochdruckmittel oder auch Wunden, die versorgt werden müssen. Die psychosoziale Unterstützung ist im Moment bei Älteren jetzt nicht besonders nachgefragt, also Ukrainerinnen oder Ukrainer in Berlin.
Wir wissen ja auch gerade vor Ort in der Ukraine, dass Medikamente vielerorts fehlen und damit natürlich auch gerade Ältere, die dauerhaft Medikamente zu sich nehmen müssen, Sie haben es ja eben auch angesprochen, dass die vor riesigen Problemen stehen.
Ja, und Ängste, ne, die damit verbunden sind, absolut, wenn einem das Medikament ausgeht.
Wer kommt denn zu Ihnen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg?
Das sind in der Regel Menschen aus Berlin, die eben sich jetzt besonders unter diesen unter Ängsten leiden, was passiert, wenn sich das ausweitet oder das kann man doch nicht ertragen, das kann man doch nicht erdulden, ich muss doch irgendwas machen, aber was kann ich denn machen? Also wo jetzt eigene Ängste, mit denen die schon möglicherweise vorher zu tun hatten, also mit einer Angsterkrankung oder mit einer Depression, das kommt jetzt dann vermehrt hoch und dann, ja, dann machen wir eben Beratungsgespräche.
Und wie Sie helfen können und unterstützen können, darüber werden wir sicherlich im Verlauf dieser Sendung noch reden. Wenn Sie sich beteiligen wollen, meine Damen und Herren, rufen Sie gerne kostenfrei an, uns von Ihren Erfahrungen auch schildern wollen. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer oder Sie schreiben eine Mail und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Dr. Iris Wachsmuth ist bei uns Sozialwissenschaftlerin, Biografieforscherin. Frau Wachsmuth, Sie arbeiten in unterschiedlichen Projekten zur Zeitgeschichte, haben sich intensiv mit der NS-Vergangenheit befasst, mit der Generation der Kriegskinder, geben Workshops, in denen Nachfahren ihre NS-Familiengeschichte besprechen, recherchieren können. Was lösen die Bilder bei Ihnen aus, die sich ja zumindest intellektuell mit dem Zweiten Weltkrieg und damit auch mit seinen Folgen befasst hat?
Also ich kann mich an die Vorredner nur anschließen, Vorrednerinnen. Es ist eine extreme Dilemmasituation, ja, diese ist nichts wirklich helfen können im Sinne vor Ort, dort, sondern eben zuzusehen, wie die Brutalität sich quasi hochschraubt. Und ich habe auch Freunde in der Ukraine, ich habe russische Freunde, Freundinnen. Ich war viel in Russland. Das ist fürchterlich, aber wichtig ist eben, was zu tun. Ja? Ob das Geldspenden sind, Menschen persönlich zu unterstützen.
Also das, was wir schon von allen heute Morgen gehört haben, ist, etwas zu tun, hilft auch, mit den Bildern und der Verarbeitung dieser Bilder auch umzugehen.
Genau, also vielleicht wichtig ist, mich hat auch der Afghanistan-Krieg sehr berührt, der Krieg in Syrien, wo wir wissen, dass der Putin dort und das Militär sich da ausprobiert haben mit verschiedenen Waffensystemen und ähnlich brutal vorgegangen sind, indem sie eben ganz massiv die Zivilbevölkerung angegriffen haben. Dieser Krieg rückt sehr nah, ja, auch geografisch, wobei eben der Krieg ja auch schon 2014 begonnen hat in den ostukrainischen Gebieten. Da gibt es ja viel Debatten darum, hat man das ernst genug genommen, hat man Putin wirklich gut eingeschätzt oder eben auch gesagt, die wirtschaftlichen Beziehungen sind jetzt wichtiger und wir versuchen das mit Dialog. Ja. Das sind ja die Konflikte zur Zeit. Ja.
Frau Wachsmuth, nun haben wir von Frau Hankewitz gehört, ich sage es mal als Aufforderung, ihr müsst und wir müssen in dieser Sendung nicht nur über die Kriegskinder reden, nicht nur über die diesen Krieg tatsächlich auch erlebt haben, sondern wir müssen auch über die Nachfahren reden. Wir müssen über die reden, die in ihrer Familiengeschichte über Eltern, über Geschwister, ältere Geschwister mit diesem Krieg auch konfrontiert wurden. Ist dem aus Ihrer Sicht so? Ist es wichtig, sich auch um diese Nachfahren auch zu kümmern?
Also ganz genau. Ich würde sagen auch, man muss genau gucken, über wen reden wir. Ja, reden wir jetzt über die deutsche Mehrheitsgesellschaft, die damals, sozusagen die Erwachsenengeneration in der Nazizeit, die dieses System in erster Linie mal unterstützt haben, mit Täter waren. Die Kriegskinder sind ja dann schon die Kinder dieser Eltern. Sprechen wir über Holocaust-Überlebende, sprechen wir über Sinti und Roma, sprechen wir über Homosexuelle, sprechen wir über Menschen mit Behinderungen, über schwarze Menschen. Also wer hat welches Trauma, wer hat welche Verfolgungserfahrungen, was ist überhaupt Trauma? Ja, wer hat ein Trauma? Nicht alle, die traumatische Erlebnisse hatten, sind auch traumatisch wirklich erkrankt. Wichtig ist, es gibt in dieser Mehrheitsgesellschaft, von der Frau Hankewitz, glaube ich, erstmal in erster Linie gesprochen hat, natürlich dieses große Schweigen, ja, das ist ja bekannt und erforscht und auch von vielen Menschen der zweiten und dritten Generation. Also ich bin selber in den 60er Jahren geboren. Meine Eltern waren quasi die Kriegskind-Generation, wobei ich mit diesen Begriffen eben vorsichtig bin, weil es sich so reduziert auf diesen Krieg. Ja, es gab diesen Zweiten Weltkrieg, aber im Kontext von nationalsozialistischer Diktatur und Holocaust und der Vernichtung von vielen Menschen, die definiert wurden als minderwertig. Ja, dazu gehörten ja auch die slawischen Völker. Von daher da genauer zu gucken. Aber dieses Schweigen ist natürlich ein ganz wichtiges Phänomen. Wer schweigt, warum? Wer hat verschwiegen? Wer schweigt, weil er traumatisiert ist? Also die Kinder sind ja massiv, wenn als Kind traumatisiert zu sein im Krieg, bedeutet ja, die Kinder können das ja gar nicht verarbeiten, ja, kognitiv, sondern sie erleben diese Ängste, diese Urängste, diese, ja, überleben sie ganz zentral, also über ihre Eltern oder selbst, beides. Und das ist natürlich nochmal eine andere Ebene, wie können Kriegskinder das verarbeiten, wie verarbeiten Erwachsene traumatische Erlebnisse und wie werden diese Erlebnisse weitergegeben an die nächsten Generationen. Wir wissen, wenn Kinder oder wenn auch Familien, wenn Menschen nicht arbeiten damit, sich therapeutische Hilfe suchen, dass das nicht einfach verschwindet in den nächsten Generationen. Ja, das ist vielleicht ein ganz wichtiges Phänomen, das zu beschreiben,
und
sondern
darüber,
das sich eher noch verstärken kann.
Ja, darüber, Frau Wachsmuth, werden wir nach den Nachrichten reden. Wir werden auf die Kriegskinder schauen, auf die Kinder, die damals diesen Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Aber wir müssen auch über die Nachfahren reden und was es damit gemacht, mit ihnen gemacht hat, dass da möglicherweise auch über Jahrzehnte auch Erfahrungen verschwiegen wurden, aber trotzdem in den Familiengeschichten weitergelebt haben. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen. Und wir melden uns zurück mit der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk. Wie Ältere mit dem Ukraine-Krieg umgehen. Unser Thema: Werden Ängste wieder wach? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wir haben einige Mails bekommen, von denen ich jetzt zumindest mal zwei versuche zu zitieren, zumindest teilweise zu zitieren. Als Zeitzeugin mit Geburt 3 Monate vor Beginn des Zweiten Weltkrieges weiß ich, wovon ich rede. Die Angst ist unerträglich. Sirenen Tag und Nachts. Bei Alarm sofort in den Keller, Gasmasken vom Gesicht, total ausgebombt, überlebt und bettelarm verlief meine Kindheit. Eine Erfahrung aus dem Zweiten Weltkrieg. Und Christel Richter hat uns geschrieben: Mitten im Zweiten Weltkrieg geboren, musste ich ob der Rede von Bundeskanzler Scholz vor dem Bundestag und der Nennung von 6 Punkten sehr weinen. Und zusammengefasst: Krieg, das ist das Schlimmste, was es gibt. Erinnerungen an den Krieg, die wieder aktuell sind, die wieder da sind angesichts der Bilder auch aus der Ukraine. Ich stelle Ihnen noch mal meine Gäste vor, falls Sie jetzt erst zugeschaltet haben. Mit dabei ist die Professorin Isabella Häuser. Sie ist Direktorin der Klinik und Hochschulambulanz für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité in Berlin. Margit Hankewitz, Leiterin des Sozialwerkes Berlin. Sie ist auch Vorstandsmitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen BAXO. Und Dr. Iris Wachsmuth, Sozialwissenschaftlerin und Biografieforscherin. Frau Häuser, wir haben vor den Nachrichten darüber gesprochen und so habe ich auch Frau Wachsmuth verstanden, dass gerade dann auch in Zeiten, wo die Kinder noch sehr, sehr klein sind, in einem vorsprachlichen Raum, wo man die Bilder überhaupt gar nicht, die eigenen Bilder, die eigenen Erlebnisse des Zweiten Weltkrieges verarbeiten kann auch, weil auch Sprache fehlt dazu, das zu tun, dass das dann nochmal vielleicht auch mit Blick auf das, was heute in der Ukraine passiert, eine besondere Herausforderung ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ist dem so?
Ja, dem ist auf jeden Fall so. Wir nennen das epigenetische Prägung. Das ist, wenn Sie so wollen, ein biologisches Phänomen, dass die Aktivität der Gene, die ja unser Verhalten, unsere Stimmung, unsere Kognition, alles, unser Äußeres bestimmen, dass die Aktivität dieser Gene durch zum Beispiel traumatische Erlebnisse in der frühen Kindheit, in der ganz frühen Kindheit verändert werden kann. Und diese Epigenetik führt dann dazu, dass bestimmte Verhaltensweisen oder auch zum Beispiel Krankheitsanfälligkeiten, nicht nur Anfälligkeiten für dann psychische Erkrankungen im späteren Leben, sondern auch für körperliche Erkrankungen zunehmen. Das ist also gut bekannt und diese epigenetische Prägung müssen Sie sich so vorstellen wie eine biologische Narbe und die kann auch weiter vererbt werden.
Wir werden weiter gleich darüber reden, aber ich möchte gerne eine Hörerin, unsere erste Hörerin, mit in die Runde mit hineinnehmen. Ilona Wuschig aus Berlin ruft an. Frau Wuschig, ich grüße Sie. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Jahrgang 1955, lese ich, damit nach dem Zweiten Weltkrieg geboren. Erzählen Sie uns trotzdem auch schon als Ältere, wie erleben Sie derzeit die Bilder aus der Ukraine?
Ja, ich glaube, wie jeder und mit den Hörern und die dort im Studio sitzen, die noch etwas älter sind als ich, eint mich natürlich, dass ich Eltern hatte, die aus dem Krieg erzählt haben. Ne? Also meine Mutter erzählte, dass wenn sie zur Arbeit ging, die jungen Leute erstmal aufs Dach stiegen, um die Brandbomben, die im Dachstuhl waren, auf die Straße zu werfen. Also dieses Gefühl ist bei mir, wenn auch vermittelt, auch noch da.
Das heißt, bei Ihnen ist nicht geschwiegen worden. Wir haben ja eben gehört von Frau Wachsmuth, oft sind diese Erlebnisse auch über Jahre, Jahrzehnte verschwiegen worden. Das war in Ihrer Familie nicht so.
Das war nicht so, aber das ist vielleicht auch wirklich eine Frage von ein paar Jahren. Ne? Dass meine Mutter ist, oh Gott, muss ich 1923, also deren Endjugend war in der Kriegszeit. Und ja, Resilienzfaktoren, die wollten trotzdem leben. Und manchmal hatte das sogar so einen Anstrich von Abenteuer, was ich als Jugendliche immer überhaupt nicht verstanden habe. Weil für mich war das natürlich absurd und bedrohlich, Brandbomben vom eigenen Dachstuhl zu werfen. Also es wurde erzählt, wenn auch auf eine aus meiner Sicht etwas eigenartige Art und Weise, die ich vielleicht erst später verstanden habe.
Nun haben wir ja auch gelernt, Frau Wuschig, wir reden und dürfen heute nicht nur über die reden, die direkt auch diesen Krieg erlebt haben, so wie ihre Eltern, sondern auch über die nachfolgende Generation, also die Kriegsenkel dann. Spüren Sie auch noch mal, vielleicht anders als Jüngere, die auch vom Zweiten Weltkrieg überhaupt gar nicht betroffen waren, auch indirekt nicht betroffen waren, spüren Sie noch mal andere Gefühle, tiefere Gefühle auch des Mitfühlens vielleicht auch dessen, was da gerade in der Ukraine passiert?
Keine Ahnung, da müssten wir jetzt die jüngeren Leute dabei haben. Mhm. Die Hilfsbereitschaft scheint ja über die Generationen hinweg sehr groß zu sein. Ich habe, aber das sieht jeder sehr anders, ne? Ich habe eher das Gefühl, dass ich über meine Mutter insbesondere so dieses Berliner Trümmerfrauengefühl, was uns nicht umbricht, macht uns stark, jammert nicht, sondern packt an, dass das bei mir ganz stark verankert ist. Und dass ich jetzt auch so ein bisschen dafür werbe, ja, wer vulnerabel ist, wer sehr sensibel ist, der ist jetzt natürlich auch vermittelt angefasst. Aber wer das nicht ist, also ich werbe so ein bisschen dafür, lasst uns doch auch die Prioritäten bitte auf dem richtigen Punkt lassen. Ne? Es geht uns hier gut. Die Supermärkte sind voll. Wir sind hoffentlich nicht bedroht. Ne? Und den Leuten in der Ukraine, denen geht's auf gut Deutsch richtig scheiße. Ja, wir müssen auf uns selber aufpassen, aber wir sind da nicht die Ersten, die jetzt ein Problem haben.
Das war wichtig, nochmal diese Prioritäten auch nochmal darzustellen und auch zu sagen, so habe ich Sie verstanden, anpacken. Das ist jetzt notwendig und das ist wichtig. Und wir haben ja eben auch schon gelernt, das kann auch ein Stück natürlich auch Unterstützung auch sein, um mit diesem Bild dann auch fertig zu werden. Frau Hankewitz, ich gebe das nochmal weiter an Sie, an das Sozialwerk Berlin, dort wo Menschen, Ältere zusammenkommen, sich austauschen. Dieses Ärmel hochkrempeln, ist das bei einigen, bei vielen vertreten bei Ihnen?
Selbstverständlich, und das ist ja auch das zum Überleben oder die Ängste zu überstehen. Es war schon so während der Corona-Zeit, dass die Leute also kamen und sagen, und jetzt Masken und damit ist mein Leben zu Ende, dass mein Lebensende mit Masken verbringen muss. Das waren die Hochalterien. Und da habe ich denen gesagt, wissen Sie was? Was kann denn so eine kleine Maske Ihnen schaden? Sie haben den Krieg erlebt, Sie haben alles überlebt. Die Maske ist doch das Geringste. Damit konnte ich Sie trösten. Habe ich jetzt natürlich mit einem Problem. Und wissen Sie, wir haben damals, als die große Flüchtlingskrise kam, wir sind ja in Berlin immer so mittendrin in allem, als die große Flüchtlingskrise kam, da haben wir Patenschaften gemacht für Flüchtlingsfamilien. Wir haben also syrische Flüchtlingsfamilien, haben sie dann begleitet, wenn sie aus den Einrichtungen raus waren, in Wohnungen. Da habe ich viele gehabt, die mitgemacht haben. Da war das eine andere Situation. Der Krieg war weit weg. Ja, man wollte helfen, man hatte Erinnerungen, war ja auch Kriegsflüchtling, man wollte auch helfen. Ein Teil der Leute, nicht alle. Das war schon ein bisschen schwieriger, die Leute selber dran zu erinnern. Aber der Unterschied heute, dass der Krieg einfach nah ist. Und jeder hat auch Kriegserfahrungen mit Russland. Ich meine, meine Schwester war bei einem russischen Soldaten bei der Befreiung auf dem Arm. Es kam ein Bombenalarm. Meine Mutter riss meine Schwester aus dem Arm und hinterher war nur ein Bombenkrater, wo der Soldat stand. Das kommt natürlich hoch. Und bei vielen sind die Erfahrungen auch über die DDR-Zeit, die man also mit der Sowjetunion hatte. Das ist eine ganz andere Bedrohung für die Menschen. Und ja, ich kann Ihnen sagen, das ist auch das Einzige, was ich Ihnen auch sage. Wissen Sie was? Reden Sie darüber, ja, wir reden alle jetzt drüber, aber bitte hören Sie nicht morgens und abends Nachrichten und den ganzen Tag auch noch. Einmal am Tag reicht vielleicht noch ein zweites Mal. Und ansonsten freuen Sie sich an Ihrer Wohnung, an Ihren Begegnungen, an Ihren Tieren. Tieren spielen jetzt auch wieder eine große Rolle. Wir haben auch einen Therapiebegleiter und im Einsatz. Der ist also jetzt hochwichtig mit Streicheleinheiten, mit Ablenken. Denken Sie an die schönen Dinge, gleich kommt Frühjahr, dann wird es auch wieder besser werden. Versuchen Sie mit Sonne im Herzen, versuchen Sie Ihrem Nachbarn sich zusammenzusetzen, dem mal eine Tasse Kaffee anzubieten. Das ist für uns jetzt eine ganz wichtige Sache, die Leute auch in diese Richtung zu bewegen.
Frau Buschig, erstmal herzlichen Dank nach Berlin und wir gehen weiter nach Kiel. Dort ist Brigitte Waleck am Telefon. Frau Waleck, guten Morgen erstmal Ihnen auch.
Guten Morgen, ja.
Guten Morgen. Ich lese 90 Jahre alt und wenn ich mich dann nicht irre, dann waren Sie 7 Jahre alt, als dieser Zweite Weltkrieg begann. Werden bei Ihnen jetzt wieder Erinnerungen wach, wenn Sie die Nachrichten, die Bilder vom Krieg in der Ukraine sehen?
Selbstverständlich, die kann ich alle auf die Jetztzeit beziehen, auf die Jetztzeit hier bei uns auch. Denn wenn das so weitergeht, dann ist der nächste Weltkrieg vorhanden. Sämtliche Nationen sind mit einbezogen. Die einen wollen profitieren und die anderen leiden jetzt schon. Und ich denke, es gibt nur zwei Möglichkeiten jetzt, weil wir ja alle sehr stark technisch entwickelt sind und alles eigentlich können, was wir können müssten, was wir wollen, also auch militärisch oder nicht, Atom oder nicht. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir schließen uns alle auf der Welt zusammen zu einer Weltgemeinschaft und versuchen, das Beste für jeden Lebenden herauszubringen, herauszuholen, von uns zu verlangen. Oder das fürchte ich jetzt auch schon, es ist eben das Ende der Menschheit. Ich sehe diese ganze Sache als sehr gefährlich an.
Nun gibt es ja diese große Solidarität, wenn nicht weltweit, aber doch von vielen, vielen Ländern innerhalb der Europäischen Union und vor allen Dingen natürlich auch innerhalb der Demokratien. Diese Sorge um den Dritten Weltkrieg, wie sehr verbinden Sie diese Sorgen auch mit alten, mit früheren Bildern des Krieges?
Ja, ich habe ja, soll ich erzählen, wie ich das Ende des Zweiten Weltkriegs erlebte?
Ja, gerne, natürlich, ja.
Ich war auf der Ostsee, 13 Jahre alt, mit meiner Mutter, mit dem letzten Frachter sind wir aus dem Rostocker Hafen noch rausgekommen und lagen vor der Schleimmündung vor Schleswig, wo wir hin wollten. Und wir kamen nicht rein, weil, wie ich später erfuhr, diese ganze Mündung vermint war. Und da musste unser Kapitän offenbar erstmal einen Winkel finden, sich zeigen lassen, wo man noch durchkam. Und wir lagen also auf See, es war der 2. Mai, es war ein wunderschöner Tag, wie heute zum Beispiel hier auch. Und dann hörte man von ganz weiter Ferne durch wie ein Sprachrohr die Worte von einem anderen Schiff, von einem größeren Schiff, das eben bessere Verbindung zu den Medien hatte. Adolf Hitler ist tot.
Mhm. Wie groß war die Erleichterung bei Ihnen, dass dieser Krieg damit dann auch zu Ende war?
Ja, und zwar zeigte es sich daran, wir hatten im Laderaum unten an die 20 Soldaten, ne, versteckt, die von denen wir gar nichts wussten, also Deserteure mit anderen Worten, die kein Wort sprachen und sich nicht rührten, und die hatten das auch gehört. Und jetzt kamen sie heraufgeklettert, die Leiter, und nahmen auf dem Deck Platz irgendwo an einer Ecke, zogen ihre eiserne Reserve aus dem Gürtel und fingen an zu schmatzen und freuten sich unendlich. Also es wurde ernst genommen, und vor allen Dingen war ja erstaunlich, dass es nicht geheißen hatte, unser Führer Adolf Hitler. Es war eben nur noch der kalte Name übrig geblieben.
Frau Wallig.
War auch nicht mehr der Heldentod, sondern er war eben tot, fertig.
Frau Wallig, wir haben gelernt, eben auch in dieser Sendung auch schon gelernt, dass es wichtig ist, aus Berlin haben wir es gehört, vom Sozialwerk auch, von anderer Stelle auch schon, dass es wichtig ist, sich auszutauschen über möglicherweise die alten Bilder, aber vor allen Dingen auch über die neuen Bilder, die wir aus der Ukraine auch sehen. Tun Sie das mit Ihren 90 Jahren? Tauschen Sie sich auch mit Älteren aus über den Krieg, über Ihre Erfahrungen des Krieges, oder machen Sie das eher mit sich selber aus?
Ganz wenig, nur wird ausgetauscht. Ich bin ja in einem Altenheim, und ich sehe und spreche natürlich täglich andere Weißhaarige, und da wird über die Pandemie und solche Sachen und die Maskenpflicht und das alles wird gesprochen. Dann fragte mich mal einer: Kennen Sie das Geräusch von Bomben, die zur Erde fliegen? Und ich sagte, nein. Wenn die Bomben kamen, dann war ich doch im Luftschutzkeller als Kind, nicht? Und damit war das alles schon erledigt. Also ich hatte den Eindruck, diese Erfahrungen wurden verborgen, versteckt. Mhm. Darüber sprach man möglichst gar nicht, also oder nur mit Einzelheiten.
Also bis zum heutigen Tage, wird es bis zum heutigen Tage eher, ist es eher so, dass man das für sich behält, dass man nicht drüber erzählt, so in Ihrem Umfeld im Altenheim?
Ja, ja, durchaus, ja. Ja, da muss irgendetwas angestoßen werden, bis Sie dann von einem persönlichen Schicksal sprechen. Also plötzlich sagte eine meiner Nachbarinnen: Ich bin in der Ukraine geboren, aber als ich ein Jahr alt war, wurden wir von dort vertrieben. Also die Eltern waren Landwirte und hatten dort Land zugesprochen bekommen von einer Zarin. Also man kann nur staunen manchmal, nicht?
Frau Wallig.
Zarin Katharina hatte den Urgroßeltern dieser Nachbarin sehr schönes Land zugesprochen, und sie haben das kultiviert, natürlich über Generationen.
Also
das haben sehr viele Deutsche gemacht, die zu Hause zu arm waren, um etwas zu erreichen.
Also das heißt, Frau Wallig, manchmal taucht es tatsächlich auf und erzählen auch die Menschen um Sie herum auch von diesem Krieg und diesen Kriegserfahrungen. Ich gebe das gerne mal weiter, Frau Häuser. Gibt es da, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gibt es da einen richtigen Weg? Ist es auch in Ordnung zu sagen, ich behalte das dann vielleicht auch für den Rest meines Lebens für mich? Oder ist es wichtig und richtig, drüber reden zu können und sprechen zu können?
Das ist individuell sicherlich verschieden. Und das Wichtige ist, dass dann, wenn darüber gesprochen werden möchte, dass man dann zuhört und dann auch tatsächlich einen Gesprächspartner hat. Aber wenn nicht darüber gesprochen werden möchte, dann ist das auch okay. Man sollte nie in jemanden eindringen, egal wie schrecklich das Erlebnis ist, das er oder sie gehabt hat, und sagen, jetzt red doch mal drüber, das musst du doch verarbeiten. Also dieses Drängende ist ganz schlecht, das wissen wir und würden das nie machen. Aber was wir auch wissen und was ja auch Frau Hanke-Hewitz schon gesagt hat, ist, dass natürlich das Gespräch, wenn das dann angeregt wird durch oder stimuliert wird durch die Nachrichten, und das Gespräch dann gesucht wird und gesprochen werden möchte, dann sollte man unbedingt auch sprechen in einer sicheren Umgebung und eben auch sagen, was haben Sie denn erlebt, wollen Sie darüber reden? Wenn darüber geredet werden will, gut, wenn nicht, auch gut.
Frau Wachsmuth, wir haben eine Mail bekommen von Christian Fischer. Der erzählt uns von einer Großtante, Jahrgang 41, schreckliche Kriegserlebnisse. Und sie hat sich ein Leben lang vorgenommen, ein sehr guter Mensch zu werden, mitzuhelfen, dass niemals wieder so etwas in dieser Welt geschehen soll. Und diese Tante, Großtante hat jetzt das Gefühl, dass sie ihr Leben vergebens geopfert hat, schreibt er. Und sie ist darüber zutiefst verstört. Gibt es viele Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben für diese Demokratie, für diese Freiheit, für dieses Miteinander, das solidarische Miteinander, auch in dem Krieg niemals wieder existiert, die jetzt zutiefst auch betroffen sind davon, dass das nicht möglich war, in Europa das durchzuhalten?
Ich glaube, das ist, viele machen sich die Gedanken, auch Jüngere, die schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten versuchen zu arbeiten am Rassismus, am Antisemitismus, an einfachen demokratischen Werten, dass man sich immer wieder zwischendurch fragen kann, hat das alles Sinn? Natürlich hat es Sinn. Wichtig ist, glaube ich, also das ist, glaube ich, jetzt die Ausnahme. Ich glaube, das ist wichtig, sich die Schutzfaktoren, die Ressourcen immer wieder auch klar zu machen. Und wie gesagt wurde, es ist auch wichtig, wie ist das Familiengedächtnis? Ja, inwieweit kann die Familienstrukturen auch stärken oder inwieweit können Dinge, die aufbrechen jetzt durch aktuelle Medienbilder, auch vielleicht das erste Mal Schweigen brechen, sodass auch die Generationen danach teilhaben und es Möglichkeiten gibt für einen offenen Dialog. Wie Frau Häuser gesagt hat, also da rumzubohren, wenn Menschen gar nicht reden wollen, dann wäre das fatal. Weil nicht reden und das eingekapselt zu lassen, möglicherweise an traumatischen Erlebnissen oder an, kann auch überlebenswichtig sein. Ja, das ist immer die Frage, wer wann was aufbrechen lassen will und kann. Andererseits wissen wir eben, dass bestimmte externalisierte Bereiche von Entwürdigung, von starken traumatischen Ereignissen eben auf die Generationen danach übergehen quasi. Ja. Und deswegen sind offene Dialoge immer sehr gut, sehr wichtig und helfen letztendlich auch einen stabilen, lebensbejahenden, lebendigen Menschen, den wir alle brauchen, um auch in der Demokratie wehrhaft zu sein und zu bleiben.
Am Telefon begrüße ich Frau Scholz aus Braunschweig. Frau Scholz, guten Morgen.
Guten Morgen. Vielen Dank, dass ich sprechen darf. Ich bin am 25. April 1940 in München geboren, aber meine Mutter hatte so furchtbare Angst vor Luftangriffen, dass sie zu meinen Großeltern nach Straubing an der Donau gezogen ist während des Krieges. So, und ich erinnere, wir haben also nie darüber gesprochen, was im Krieg los ist, aber mein Vater war Berufssoldat, war Offizier und Regimentskommandeur und ist in der Nähe von Baranowice brutal von Partisanen ermordet worden. So, aber wir in Straubing sind mindestens dreimal die Woche im Keller übernachtet. Wir haben da unten Bänke aufgebaut gehabt mit Kissen und Decken und wir haben Todesangst gehabt und vor diesen, Ermahnungen am Radio, Achtung, Achtung, Feindeinflug über Kärnten, Steiermark, bringen Sie sich in Sicherheit. Und dann die Trompetensignale dahinter. Und das, davon träume ich jetzt wieder nach 80 Jahren.
Ja, Frau Scholz, man hört das auch, dass das wirklich für Sie auch immer noch sehr, sehr präsent ist. Wie versuchen Sie denn, mit den Bildern jetzt aus der Ukraine umzugehen? Schauen Sie sich die Bilder möglicherweise gar nicht an? Versuchen Sie sich kaum oder nur sehr wenig zu informieren? Oder setzen Sie sich sehr, sehr bewusst damit auseinander?
Also ich versuche, mich auseinanderzusetzen. Ich halte die FAZ und die informieren wirklich sehr gut. Aber ich muss sagen, ich stelle oft das Fernsehen und das Radio aus, weil ich es nicht mehr ertragen kann. Und das ist so grässlich. Ich wache in der Nacht auf und höre diese Radiostimme. Verstehen Sie? Ja. Achtung, Achtung. Also es ist einfach, ich habe Todesangst dann. Heute nach 80 Jahren immer noch.
Frau Häuser, wir haben noch leider nur eine gute Minute, aber vielleicht können Sie Frau Scholz etwas sagen, vielleicht Sie ein bisschen unterstützen.
Ja, ich frage Frau Scholz, man merkt ja, wie betroffen sie ist. Frau Scholz, Sie machen es eigentlich genau richtig. Sie versuchen nur den Konsum der schrecklichen Nachrichten zu begrenzen, indem Sie das Fernsehen ausschalten und das Radio ausschalten und sich über ein seriöses Medium wie die FAZ eben informieren. Das machen Sie schon richtig. Und das mit dem nächtlichen Aufwachen und den Albträumen, das ist natürlich schon auch nicht so, dass da würde ich Ihnen schon auch empfehlen, mal mit jemandem darüber zu reden, wie Sie das vielleicht wie das vielleicht verbessert werden kann, denn das braucht ja auch viel Kraft.
Frau Häuser, wir werden sicherlich nach den Nachrichten und so wie es Frau Scholz geht, geht es ja auch vielen, einigen, denke ich mir. Wir werden vielleicht mit Ihnen auch noch mal reden, mit allen Gästen noch mal darüber reden, wie ältere Menschen damit umgehen können, wie sie sich vielleicht auch schützen. Sie haben es ja eben auch schon angesprochen und wo sie sich eventuell auch Unterstützung holen. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer, unter der Sie uns auch noch weiterhin anrufen können. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Zur letzten halben Stunde der Lebenszeit begrüßt Sie Michael Röhl. Bilder von Frauen und Kindern auf der Flucht, von Luftangriffen und zerstörten Häusern. Der Krieg in der Ukraine lässt bei vielen Menschen Erinnerungen wach werden. Erinnerungen an die Bombennächte des Zweiten Weltkrieges, an Flucht und Vertreibung, an auseinandergerissene Familien. Alte Ängste kommen wieder hoch bei denjenigen, die zum Beispiel als Kind Ähnliches selber erlebt haben. Wie Ältere mit dem Ukraine-Krieg umgehen, unser Thema noch bis 11:30. Und Sie können weiterhin anrufen, uns Ihre Erfahrungen schildern. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und ich stelle Ihnen nochmal meine Gäste heute Morgen vor. Dr. Iris Wachsmuth, Sozialwissenschaftlerin und Biografieforscherin. Margret Hankewitz, sie ist Leiterin des Sozialwerkes Berlin, und die Professorin Dr. Isabella Häuser, Direktorin der Klinik und Hochschulambulanz für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité Berlin. Frau Hankewitz, es kommen viele, viele Mails, wo uns Hörerinnen und Hörer von ihren Kriegserfahrungen berichten. Und die eine Mail zum Beispiel endet am Ende mit dem Satz: Heute erlebe ich das nochmal mit den Menschen mit, also mit den Menschen in der Ukraine, und es macht mich traurig. Was geben Sie für einen Rat in Ihren Erzählcafés, in Ihren Orten der Begegnungen, wo ältere Menschen sich austauschen über diesen Ukraine-Krieg und über ihre Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges?
Na, das ist natürlich nicht einfach, das ist klar. Die Menschen müssen reden. Das ist also wichtig, dass sie darüber sprechen können mit anderen. Aber wir müssen es schon ein bisschen umlenken. Umlenken von der Angst, wenn sie die Bilder sehen, das ist klar. Die Leute erzählen mir das auch, wie die eine Hörerin es auch sagte, dass sie nachts aufwachen und da wirklich Albträume haben, denn das Unterbewusstsein arbeitet ja auch nachts, dass sie schweißgebadet aufwachen. oder dran denken, dass er als Zehnjähriger plötzlich ein halbes Jahr im Bunker gesessen hat. Das erzählen sie auch. Und wenn sie das erzählen, ja, dann hören wir auch zu oder versuchen auch ein bisschen das andere auch sagen, ich habe das auch so erlebt. Aber dann versuche ich doch immer wieder zu sagen, und das ist ganz wichtig, wenn sie solche Ängste haben oder wenn sie das empfinden, dann bitte versuchen sie auch mit anderen drüber zu sprechen, wobei es auch Sachen gibt, über die man nicht redet. Ich möchte hier mal nur darauf hinweisen, dass bei einigen Menschen, was ich jetzt auch persönlich eben gehört habe, wenn da zum Beispiel mit Vergewaltigungen und sowas, was erlebt worden ist im Krieg, die Menschen reden darüber nicht. Die behalten es, versuchen es zu schließen in ihrer Seele oder in ihren Gedanken und verdrängen das. Das ist auch gut so. Bei den anderen Sachen kann man immer, ja, es ist wirklich Krieg und es ist alles furchtbar. Aber bitte, Sie sind zu Hause in Ihrem wunderbaren Zuhause. Sie haben zu essen, Sie haben zu trinken. Wie gesagt, lieber mal die Nachbarin einladen und der was Gutes tun, nämlich anderen was Gutes zu tun. Indem man anderen hilft, hilft man nämlich sich selber. Wenn ich ein dankbares Lächeln bekomme von der anderen, ist meine Situation nicht mehr so schlimm. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig.
Frau Häuser, uns hat Patricia Scherer geschrieben, meine Oma war Zivilgefangene, wurde mit 15 von russischen Soldaten vergewaltigt und hat in der Nähe von Minsk Zwangsarbeit geleistet. Das alles beschäftigt mich derzeit sehr und ich bin sehr froh, dass sie den Ukraine-Krieg nicht mehr miterleben muss. Wie groß ist die Angst derer, die heute noch leben, vor den Russen? Gibt es diese alte Angst des Zweiten Weltkrieges, wenn man selber Opfer auch zum Beispiel russischer Gewalt geworden ist?
Ja, das glaube ich schon. Mir ist jetzt nicht bekannt, ob es dazu spezifische Untersuchungen gibt, wie groß die Angst jetzt vor den Russen ist, aber das hört man ja immer wieder. Und dieses Buch, was erschienen ist vor etlichen Jahren, von Anonyma geschrieben, von einer Frau, die eben berichtet, wie sie hier die Besatzungsmacht der Russen erlebt hat mit den vielen Vergewaltigungen. Das hat damals ja sehr großen Widerhall gehabt in der Bevölkerung und dann wurden viele Geschichten bekannt über diese Vergewaltigungen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit jetzt insgesamt bei den Älteren die Angst vor den Russen, das ist ja auch sehr allgemein und sehr, also das ist sicherlich individuell ganz verschieden, wird anders sein im Osten Deutschlands als im Westen. Das ist eigentlich zu pauschal, um diese Frage zu beantworten.
Deswegen unterscheiden wir ja auch immer wieder auch zwischen den Russen, also den Menschen, die in Russland leben, und einem Krieg, der von Putin initiiert wurde.
Da würde ich mich gerne nochmal einschalten, wenn ich darf.
Gerne.
Das ist also auch das, was ich wirklich nochmal unterstützen möchte. Nein, man sagt nicht, die Russen, sie haben es damals erlebt. Heute sagt man wirklich, Putin ist ein Wahnsinn, ja, und der trägt dazu bei, dass man Angst haben muss, dass wieder ein Weltkrieg kommt. Und das ist doch ein sehr, sehr großer Unterschied. Und ich mache zum Beispiel, um da auch noch so ein bisschen zu unterstützen, bei mir ein Konzert, ein Benefizkonzert, wo zwei Musiker auf ein Ehepaar, sie ist aus der Ukraine und er aus Russland. Und das nutze ich natürlich, um zu zeigen, dass das ja auch alles Brüder oder Familien oder so sind. Und um jetzt wirklich da auch abzulenken, nein, es sind nicht nur die Russen, die haben Angst vor einem einzelnen Menschen, vor Putin, wo sie sagen, der ist nicht mehr Herr seiner Sinne und der könnte durch sein Handeln dazu beitragen, dass in Welt kommt. Es sind nicht die Russen.
Wolfgang aus Köln ist am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich grüße Sie. Hallo.
Hallo.
Erzählen Sie, das, was ich weiß, ist, Wolfgang, Sie sind 73 Jahre alt. Das ist das, was ich hier lese. Wie sehr hat der Zweite Weltkrieg Sie geprägt, über Ihre Eltern, über Ihre Familiengeschichte geprägt? Und wie sehr verbinden Sie das heute mit den Bildern, mit den Menschen aus der Ukraine?
Also, mein Vater hat den Russlandfeldzug mitgemacht. und war von Anfang an mit dabei und ist als schwer Verwundeter aus einem Kessel aus Stalingrad ausgeflogen worden. Und ich weiß aus Kinderzeit, dass also ich habe beengt mit meinen Eltern gewohnt. Das heißt, das elterliche Schlafzimmer war auch das Schlafzimmer von mir und meiner Tochter. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich nachts wach wurde, weil mein Vater wild um sich geschlagen hat und etwas von Krieg und irgendwelchen Schützengräben oder irgendetwas von Schutz gesprochen hat. Daran kann ich mich erinnern. Aber mein Vater hat über Kriegserlebnisse nie gesprochen und er hat das immer verdrängt. Aber als ich dann mit 18 oder 19 war das, zur Bundeswehr eingezogen werden sollte, da habe ich mich erst damit beschäftigt und bin dann zu dem Schluss gekommen, den Kriegsdienst zu verweigern, was damals für meinen Vater, aber auch für meine Mutter überhaupt nicht in Frage kam. Sie haben sich geschämt und haben 3 Wochen nicht mit mir gesprochen. Ich habe danach Zivildienst in Bethel gemacht. Und für mich ist die Angst zwar schon präsent, aber die Frage ist, wie kommt man aus dieser Angst raus?
Wie kommen Sie aus der Angst raus, Wolfgang?
Also ich bin dadurch durch die Angst herausgekommen, weil ich zu dem Schluss gekommen bin, dass kriegerische Mittel und Auseinandersetzungen nichts helfen, sondern die betreiben noch mehr Leid. Und ich bin mehr zu dem Ziel gekommen, dass es auch andere Wege gibt, diese Auseinandersetzung zu betreiben. Also ich halte Putin für einen Diktator, muss ich wohl sagen. Aber für mich steht eher die Frage an, und das ist meine Konsequenz daraus, was habe ich getan oder was kann ich heute tun, um das zu verbessern? Und ich bin zum Beispiel diese Woche, habe ich mich dafür eingesetzt, dass Hilfslieferungen an die Ukraine, dass die vorankommen, habe dort in Köln Blau- und Gelbkreuz geholfen beim Abtransport nach der Ukraine. Und ich unterstütze allerdings keine Waffenlieferungen, keine Waffenauseinandersetzungen.
Also, Entschuldigung, also Sie haben da wirklich für sich auch sehr, sehr klare Konsequenzen gezogen. Und das, was wir immer wieder auch gehört haben, ist, es ist wichtig, ins Tun zu kommen. Ich würde gerne, Wolfgang, auch diese Erfahrung nicht direkt den Zweiten Weltkrieg erlebt zu haben, aber natürlich über die Erfahrung der eigenen Eltern auch diesen Krieg auch indirekt auch mitbekommen, die Erfahrung des Krieges auch mitbekommen zu haben. Ich möchte es gerne nochmal an Frau Dr. Wachsmuth weitergeben, Sozialwissenschaftlerin, Biografieforscherin, die sich intensiv auch mit diesem Thema auch auseinandergesetzt hat. Frau Wachsmuth, wir haben gerade auch von Wolfgang gehört, es geht auch um ein Stück Angst und Angstbewältigung auch. Wie sehr ist diese Generation der heute 60, 70-Jährigen, wo die Eltern als Kinder, vielleicht auch schon als junge Menschen auch diesen Krieg erlebt haben, wie sehr sind die auch nochmal von den Bildern heute betroffen?
Es ist wirklich abhängig von dem Familiengedächtnis, ja, inwieweit sozusagen Familienaufträge, nennen wir das, die können unbewusst oder auch bewusst manifest weiter tradiert werden in die nächsten Generationen. Inwieweit es offene Familiengespräche gab oder gibt, inwieweit die Elterngeneration oder Großeltern traumatisiert sind, beziehungsweise auch, muss man gerechterweise sagen, es war erstmal ein Angriffs- und Vernichtungskrieg der Deutschen und es gibt eben auch viele Täteranteile, die aber oft verdeckt werden über Opfergeschichten. Ja, das gehört auch zur Wahrheit. Und trotzdem ist ja die Generation danach erstmal dem ausgesetzt. Und trotzdem ist aber sowas wie ein Familiengedächtnis etwas, was auch gemeinsam konstruiert wird. Ja, also das läuft dialogisch, das läuft nicht einseitig. Wobei natürlich diese Generation, die das erlebt hat als Erwachsene, die sind auch Gatekeepers. Ja, also die gucken, wer möchte seine eigenen Kinder belasten mit schrecklichen Geschichten. Das ist ja auch ein wichtiger Schutz. Ja, einerseits. Und wie gesagt, davon hängt es ab, Viele haben schon auch Krisen, die aufbrechen, in den 40, wenn sie selbst 40, 50 Jahre alt sind. Das kann Identitätsfragen sein, man ist mit dem Beruf unzufrieden, mit der Partnerwahl. Und die Generation merkt, da sind Dinge, die gehören eigentlich gar nicht zu mir, die gehören zu den Eltern oder auch Großeltern, Eltern. Und ich habe dieses Päckchen und ich muss jetzt gucken, was mache ich damit? Ja, und sich Therapie, also gesprächstherapeutische Unterstützung zu holen, um Dinge aufzuarbeiten.
Nun haben wir gerade von Wolfgang gehört, dass er gesagt hat, er hat für sich die Konsequenz gezogen, den Kriegsdienst zu verweigern, Pazifist zu werden. So habe ich das verstanden. Frau Häuser, wir haben einen Hörer, der hat uns geschrieben, hat diesen Weg bis dahin gemeinsam gegangen mit Wolfgang. Jahrgang 65 ist er geboren, schreibt er. Und dann ist etwas passiert. Er hat eine derartige Wut auf Putin, auf seine menschenverachtende Rücksichtslosigkeit erlebt, in sich selber erlebt, dass er heute sagt, eigentlich müsste man zur Panzerfaust greifen. Noch sitze ich hier in Deutschland an meinem Schreibtisch, schreibt er am Ende. Wir haben noch gar nicht über das Thema Wut gesprochen. Gibt es viele Menschen auch, die das, was wir da erleben, nicht nur ohnmächtig, sondern auch wütend macht? Und dann wäre natürlich sofort die nächste Frage, wie umgehen mit dieser Wut?
Ja, am besten am Schreibtisch sitzen bleiben und hier an der Diskussion teilnehmen. Das finde ich schon natürlich besser. Also Wut ist ein ganz normales und Gefühl, was, glaube ich, bei jedem aufkommt. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass jemand von sich sagt, nein, also ich finde das zwar alles ganz schrecklich und furchtbar, und aber wütend, nein, wütend bin ich nicht. Also Wut hat so einen schlechten Leumund bei uns. Das kommt vermutlich aus unserer christlichen Tradition, aber Wut ist ein ganz normales Gefühl, wie auch zum Beispiel Rache ein normales Gefühl ist. Wichtig ist ja, dass dieses Gefühl dann auch wahrgenommen wird, dass man es für sich benennen kann, dass man darüber reden kann und dass man sich dann überlegen kann, wie man diese Wut in eine konstruktive Handlung, indem man zum Beispiel so eine E-Mail schreibt wie jetzt der Herr oder sich sonst wie beteiligt in eine konstruktive und eben nicht destruktive Art und Weise.
Also das heißt, sich um Flüchtlinge zu kümmern. Das heißt, vielleicht Kleidung zu sammeln, die Richtung Ukraine geht. Also diese Wut und diese ohnmächtige Wut nutzen und konstruktiv umsetzen, so verstehe ich das.
Genau, ganz genau.
Frau Hankewitz, dieses Gefühl Wut, auch bei Ihnen in den Gesprächen auch immer wieder ein Thema, ohnmächtige Wut?
Ja, auch ein Thema, wobei die Angst doch immer wieder noch das beherrscht. Ja, Wut auf jeden Fall bei uns, wir helfen. Natürlich, wir sammeln. Wir haben jetzt gesammelt zum Beispiel, um mal was anderes jetzt zu machen, für SOS Hundehilfe, für die Tiere, die jetzt also an den Grenzen, und die Leute kommen auch mit den Tieren, haben nichts zu fressen. Ich habe es mal in diese Richtung ein bisschen gelenkt, weil Kleidung und so, sagen man ja viele, ja, sie wollen helfen, sie wollen auch spenden. Aber Wut, darum habe, wie ich vorhin gesagt habe, auf Putin. Nicht auf die Russen, sondern auf Putin, dass dieser Wahnsinn hier quasi hier alles bestimmt, ihr Leben. Und eins ist ganz, was immer wieder rauskommt bei allen, ich bin also während des Krieges geboren, also Kriegskinder oder kurz, und will eigentlich nicht mein Lebensende, und das Alter ist ja jetzt da, möchte ich nicht wieder im Krieg verbringen. Und das ist also ein Satz, der mir bei ganz, ganz vielen Leuten auffällt, dass der also kommt. Ja. Und Wut in Gespräche umwandeln und darüber reden und in Aktivität. Einfach, wie ich immer sage, aktiv sein, sich um den Nächsten kümmern, sich für schöne Dinge für die anderen machen, und das hilft einem schon am meisten.
Uns hat geschrieben eine Hörerin, deren Mutter als 9-Jährige aus Schlesien mit ihren Geschwistern geflogen ist. Die Vertreibung war immer ein großes Thema für sie. Und sie sagt, 1960 geboren, dass dieser Schmerz des Verlustes hat sich an mich vererbt. Es ist wie ein Erlebnis, das zwar nicht ich selber erlebt habe, so fasse ich das jetzt mal zusammen, doch das in meinem Bewusstsein ganz nah erscheint. Und bei den Bildern, die jetzt im Fernsehen über den Krieg in der Ukraine zu sehen sind, bin ich sehr erschüttert und aufgewühlt. Und ich ertrage es nur in kleinen Dosen. Frau Wachsmuth, vielleicht auch noch mal die Frage an Sie. Wie umgehen mit all den auch vielleicht vererbten Erlebnissen und den Bildern heute? Haben Sie eine Lösung, eine Antwort? Zum Beispiel jetzt auch für die Hörerin, die von ihren Flucht oder den Fluchterfahrungen ihrer Mutter geschrieben hat?
Ja, wir haben das ganz oft, gerade die Trauer, die die erste Generation gar nicht so leben konnte, ausleben konnte. Wir müssen uns ja auch mal den Kontext vor Augen führen. Im Ersten Weltkrieg wurden die sogenannten Kriegszitterer ja abgestempelt als hysterische Feiglinge. Ja, also, und auch nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir die Möglichkeiten nicht, die es jetzt gibt, nämlich sich Hilfe zu holen. Und das ist auch nicht tabuisiert, sich therapeutische Hilfe zu suchen. Wichtig ist, wirklich auch gerade in den nachfolgenden Generationen zu sprechen. Also es gibt ja verschiedene Workshop-Angebote und auch regelmäßige Treffen, intergenerational, intergenerationell. Oder auch zwischen verschiedenen Herkunftsfamilien, ja, die wirklich Opfer und Flucht oder aber auch Verfolgte und Überlebensbiografien haben oder Familienbiografien. Diese Auseinandersetzungen können helfen. Ich will noch ganz kurz ergänzen, weil das immer für die Russen hieß, es war ja die sowjetische Armee, das ist auch vielleicht wichtig. Ja. Ja, zu denen gehörten viele andere Ethnien und Länder der Sowjetunion und auch zu dem Thema Massenvergewaltigung. Es gibt seit den 90ern schon von Helke Sander den Film und auch das Buch Befreier und Befreite. Also es gab eine Auseinandersetzung zu diesen Massenvergewaltigungen und es gibt auch Frauen, die darüber erzählt haben. Mhm. Nur das vielleicht zur Anregung.
Unsere letzte Hörerin, vermute ich mal, in dieser Sendung heute ist Helga Göttlicher. Ich grüße Sie. Hallo, guten Morgen.
Ja, guten Tag.
Guten Tag.
Guten Morgen, ja.
Guten Tag, guten Morgen. Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen und dem, was die Bilder heute aus der Ukraine bei Ihnen auslösen.
Na gut, also mir geht es eigentlich ganz schlecht damit. Ich habe auch wirklich von Anfang an Angst gehabt, dass das jetzt wirklich bis zu uns rübergeht. Ich muss telefonieren. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen ein Problem.
Sie haben von Ihrer Angst erzählt und dass dieser Krieg
richtig,
zu uns rüberschwappt.
Ja, richtig. Und ich denke, das ist eine Angst, die einfach aus den Erzählungen der Eltern kommt. Gerade als Kind wurde immer wieder mal so, kam immer wieder vor allem von der Mutter so Geschichten. Und die Russen, und da war ja auch noch Kalter Krieg, ne? Und also ich glaube, ich habe viel, viel von der Angst meiner Eltern oder auch meiner Mutter, die als Jugendliche den Krieg erlebt hat, irgendwie aufgenommen. Und das kommt jetzt eben auch wieder hoch. Und ich denke, ich habe auch andere Probleme, die diese Vorgeschichte meiner Eltern einfach auf mich übertragen haben. Und bin immer wieder in psychologischer Behandlung. Dieses Thema kommt aber da nie vor. Ich erwähne das immer, vor allem seit es diese Bücher gibt, Kriegskinder, Kriegsenkel, seit man auch wieder drüber spricht. Meine Mutter war nie in Behandlung, sie hätte aber wohl Behandlung gebraucht. Und das wird einfach weggewischt. Nö, das ist es nicht. Ne? Mhm. Also es wird gar nicht drüber gesprochen. Und jetzt würde ich mich wirklich ganz gerne mal an den wissen, wo kann ich mich denn hinwenden? Ich fahre auch durch die halbe Republik. Wenn ich da mal klären kann, ist da bei mir was, steckt da bei mir was fest, was mir das Leben nachher vielleicht leichter machen könnte, wenn ich da mal dran arbeiten könnte?
Ich gebe das gern weiter. Ich weiß nicht, Frau Häuser, ob Sie möglicherweise eine Antwort geben können. Wo finden Menschen, die mit diesen Erfahrungen nicht zurechtkommen? Wo finden Sie Unterstützung? Und wo werden vor allen Dingen diese Themen aufgegriffen und angesprochen? Das ist ja das, was Frau Göttlicher gerade besonders hervorgehoben hat.
Ja, es gibt schon solche Einrichtungen, da muss man, also ich weiß jetzt nicht, wo Frau Göttlicher, wo sie herkommt und wo sie wohnt, aber wenn man dann mal nachguckt unter posttraumatische Belastungsstörung oder Therapie, Traumatherapiezentrum oder Trauma, wenn man da mal versucht zu googeln, dann kann man schon was finden.
Mhm. Frau Wachsmuth, haben Sie eine Idee, einen Tipp?
Also es gibt ja die Kriegskinder, die sind ja seit 2000, treffen die sich auch national, meine ich. Also man kann auf den Homepages kriegskind, kriegskinder.de, kann man auch, glaube ich, spezifische Therapeuten finden, die auch eben nicht nur das psychische Individuelle sehen, sondern auch den Kontext ernst nehmen, nämlich die, ja, den systemischen Blick und die Familiengeschichte dahinter. Mhm.
Ja, ich hoffe, Frau Göttlicher, das kann Ihnen vielleicht ein bisschen helfen. Also herzlichen Dank auf jeden Fall, dass Sie sich noch hier in der Sendung gemeldet haben. Frau Hankewitz, ich habe noch eine Frage auch zum Schluss. Wir haben jetzt sehr, sehr viel natürlich über den Zweiten Weltkrieg gesprochen, auch über die Nachfolgegenerationen, die zumindest in indirekter Weise mit den Folgen auch dieses Krieges klarkommen mussten. Nun sind wir eine Einwanderungsgesellschaft. Also bei uns leben auch Menschen aus Afghanistan, Syrien, aber noch näher gedacht zum Beispiel auch aus Jugoslawien in den 90er Jahren, auch der Jugoslawienkrieg. Spielt das bei Ihnen im Austausch auch eine Rolle, dass zum Beispiel Menschen anderer Nationalitäten, anderer Kulturen auch zu Ihnen kommen und von Ihren Kriegserlebnissen erzählen?
Das spielt bei uns noch keine sehr große Rolle, wobei wir ja die Patenschaften für syrische Familien hatten, mit denen wir heute auch noch in Kontakt sind, die allerdings hier angekommen sind, auch ihre Arbeit gefunden haben. Die Kinder sind in den Schulen, Gymnasien, helfen bei uns mit am Wochenende ehrenamtlich, um uns ein bisschen bei der Computerarbeit zu unterstützen. Mhm. Aber da haben wir schon damals sehr viel mit denen gesprochen über ihre Kriegserlebnisse. Und die schauen vorwärts. Die wollen einfach sagen, okay, wir haben das jetzt hinter uns gelassen. Wir müssen was Neues aufbauen. Und wir schauen vorwärts. Und ich bin eigentlich auch froh, würde ich nur noch mal sagen, dass meine eigenen Kinder, meine sind jetzt 40 und 43, meine eigenen Kinder zu mir sagten, als ich jetzt mit dem Krieg, ja, sagte, sagen sie, Mutter, ja, das ist schlimm, wir wissen auch, wir kennen auch die Schilderung. Aber ganz ehrlich, wir beruhigen dich jetzt einfach, indem wir sagen, wir gehören zur NATO und da wird uns nichts passieren. Die werden wir schon für uns einstimmen. Und eigentlich bin ich ganz froh, dass die meine Ängste oder die Ängste meiner Eltern nicht abbekommen haben.
Dann nehmen wir das als Schlusswort zu dieser Sendung, wie Ältere mit dem Ukraine-Krieg umgehen. Wir haben viele, viele Mails bekommen von Menschen, die uns erzählt haben, die uns ihre Erfahrungen auch anvertraut haben des Zweiten Weltkrieges und die Ängste, die bis heute vorhanden sind. Herzlichen Dank erstmal dafür. Ich hoffe, dass wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen Unterstützung geben konnten in dieser Sendung Lebenszeit. Ich danke meinen Gästen. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.